Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Man hat sich bemüht. Diese Worte könnte ich mir übrigens auch auf meinem Grabstein vorstellen.
Und Worte, die Hans-Jochen Vogel zu seinem 90. Geburtstag gesprochen hat. Heute ist der frühere SPD-Vorsitzende im Alter von 94 Jahren verstorben. Zum Ende der Sendung blicken wir noch einmal auf sein politisches Wirken. Zuvor die Berichte zu diesen Themen. Die wieder deutlicher gestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland lässt an diesem Wochenende auch die Frage aufkommen, wie mit Urlaubsheimkehrern umgegangen werden soll. Wir schauen gleich auf den bayerischen Landkreis Dingolfing-Landau. Im Ort Mamming haben die Behörden einen landwirtschaftlichen Betrieb unter Quarantäne gestellt. Über die Hintergründe dann gleich mehr. Das AfD-Bundesschiedsgericht hat den Parteiausschluss von Andreas Kalbitz gestern bestätigt. Reaktionen darauf gibt es dann bei uns. Und noch 100 Tage bis zur US-Wahl. Wie der Wahlkampf läuft, erfahren Sie. Abschließend die Sportberichte und im Anschluss der Hintergrund, den wir kurzfristig geändert haben nach dem Tod des früheren SPD-Vorsitzenden Vogel, hören Sie dann ab 20 vor 7 noch einmal eine ausführliche Würdigung seines Lebens. Ich bin Petra Enzminger, freue mich, wenn Sie zuhören. Auf einem Bauernhof in Mamming in Bayern haben sich Dutzende Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind wohl knapp 500 Menschen. Rüdiger Nowak hat den jüngsten Stand in der Sache. Er hat sich in Mamming selbst ein Bild machen können.
Der Hof steht direkt am Ortsrand von Mamming, einer rund 3000 Einwohner großen Gemeinde mitten in Niederbayern, in unmittelbarer Nähe einer Wohnsiedlung. Das Gelände ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Ein Sicherheitsdienst steht am Eingang und passt auf, dass niemand rein oder rausgeht. Rund 500 Menschen stehen auf dem Hof unter Quarantäne. 174 von ihnen sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Quarantäne gilt aus Sicherheitsgründen aber auch für die negativ getesteten Personen. Bürgermeisterin Irmgard Eberl zur Stimmung in ihrem Ort.
Das ist für unsere Gemeinde ganz klar eine Ausnahmesituation. Die Bürger haben bisher aber sehr besonnen reagiert. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bitte auch weiterhin, hier die Ruhe zu bewahren. Wir hoffen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Jetzt müssen wir die weiteren Entwicklungen einfach abwarten.
Die meisten Erntehelfer sind in Containern untergebracht, die hinter einer großen Halle aufgestapelt sind. Nach Auskunft von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel hat man es auf dem Hof mit der Hygiene nicht ganz genau genommen.
Es gibt zwar Hygienekonzepte, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass die umgesetzt werden und eingehalten werden. Uns erscheint das hier so, dass das nicht in der Weise adäquat geschehen ist, wie wir uns das vorstellen.
Bei dem Hof handelt es sich um einen der größten Anbauer von Einlegegurken in ganz Deutschland. Die Erntehelfer kommen allesamt aus Osteuropa. Ab heute werden nun weitere Erntebetriebe in der Umgebung unter die Lupe genommen.
Wir wollen eben die Saisonarbeitskräfte weitere testen lassen. Es wurden heute schon weitere Testungen vorgenommen, um eben hier ein klares Bild auch zu bekommen, welches Ausbruchsgeschehen ist vielleicht in einem oder anderen Hof. Wir werden das schwerpunktmäßig erstmal hier beginnen, in dem Landkreis plus benachbarte Landkreise. Also so können Sie sich vorstellen, dass man hier Schwerpunkt erstmal setzt.
Von der Opposition im Bayerischen Landtag hagelte es bereits Kritik. Die Kontrollen jetzt kämen zu spät. Der Ausbruch in Mamming sei ein Ausbruch mit Ansage. Der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, Werner Boomeder, kündigte indes an, dass Bürger in der betroffenen Gemeinde Mamming sich Reihentests unterziehen können. Eine weitere Ausbreitung soll so verhindert werden.
In den nächsten Tagen finden am Betrieb weitere Testungen statt. Darüber hinaus bieten wir allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Mamming an, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen, weil wir unserer Bevölkerung eben die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich direkt unmittelbar vor Ort testen lassen können.
Obwohl es in einer einzigen Gemeinde nun 174 positive Fälle gibt, wird es keinen lokalen Lockdown geben.
Trotz der hohen Zahl der positiv Getesteten handelt es sich nach unserer Einschätzung momentan um einen in sich geschlossenen Personenkreis. Allein kurzes Einkaufen birgt ein sehr, sehr niedriges Infektionsrisiko. Zumal ja auch in den Geschäften die Maskenpflicht und das Abstandsgebot gelten.
Der Beitrag war das von Rüdiger Nowak über den Corona-Ausbruch im bayerischen Mamming. Weltweit steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen ja weiter an. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat an diesem Wochenende einen Höchststand an Neuinfektionen ausgemacht. Vor allem in den USA, aber auch in europäischen Ländern, wie Spanien etwa, steigen die Zahlen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Zunächst aber nach Oberösterreich. Da gibt es am Wolfgangsee einen Infektionsherd. Sirjan Govedarica beobachtet diese Entwicklung in dem Urlaubsort. Hunderte Menschen sind getestet worden.
Der Corona-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang am Wolfgangsee in Oberösterreich weitet sich aus. Nach der Auswertung von 258 Corona-Tests sind seit gestern 15 neue Fälle dazugekommen. Damit steigt die Zahl der Infizierten in St. Wolfgang auf 44. Unter den Infizierten seien inzwischen Mitarbeiter von 11 Betrieben, vorwiegend Auszubildende aus der Tourismusbranche, die ihre Sommerpraktika in Hotels und Gaststätten im Ort absolvieren, teilte das Land Oberösterreich mit. Aber auch ein Urlauber wurde inzwischen positiv auf das Virus getestet. Die Infizierten seien alle inzwischen isoliert und den meisten gehe es nach Angaben der zuständigen Bezirkshauptmannschaft soweit gut. Schwere Symptome seien noch bei keinem einzigen aufgetreten. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bleiben zwei Gaststätten im Ort geschlossen. Für alle anderen ist die Sperrstunde auf 23 Uhr vorverlegt worden. Die Gemeinde St. Wolfgang hatte bereits gestern auf ihrer Homepage die Menschen im Ort aufgefordert, vorerst in ihren Häusern oder Unterkünften zu bleiben.
Sirjan Govedarica über den Corona-Ausbruch am Wolfgangsee in Österreich. In Europa gibt es mehrere größere Infektionsherde. Vor allem in Spanien sind die Infektionszahlen knapp einen Monat nach Aufhebung der strikten Ausgangssperren wieder in die Höhe gegangen. Rund die Hälfte der neuen Fälle wurde in Katalonien im Nordosten Spaniens registriert. Kataloniens Regionalregierung ordnete daher die Schließung sämtlicher Diskotheken und Konzertsäle mit Tanzflächen an. Weitere Maßnahmen wurden ergriffen. Die britische Regierung reagierte auf die wieder steigenden Zahlen mit einer zweiwöchigen Quarantäne für Spanienurlauber. Oliver Neuroth ist zurzeit auf der Baleareninsel Mallorca. Die Behörden dort sind auch besorgt über die neue britische Anordnung.
Das Tourismusministerium der Balearischen Inseln spricht von einem großen Schaden. Großbritannien ist der zweitwichtigste Markt für Mallorca und seine Nachbarinseln. Durch die Quarantänepflicht werden kaum noch britische Gäste kommen, so die Befürchtung. Die Regionalregierung der Balearen will nun mit Großbritannien über einen sogenannten sicheren Reisekorridor verhandeln. Das hieße, direkte Flugverbindungen zwischen den Balearen-Flughäfen und britischen Zielen wären von der Quarantänepflicht ausgenommen. Die Regionalregierung verweist auf die aktuelle Infektionslage. Demnach haben die Gesundheitsbehörden der Balearen in den vergangenen zwei Wochen lediglich 8 Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner registriert. Großbritannien habe 14 gemeldet. Auch die Kanarischen Inseln wollen einen ähnlichen sicheren Reisekorridor nach Großbritannien einrichten. Seit dieser Nacht steht Spanien nicht mehr auf der britischen Liste der sicheren Länder. Die damit verbundene Reisewarnung gilt nur für Festlandspanien, nicht für die Balearischen und Kanarischen Inseln. Trotzdem müssen auch Rückkehrer von dort in eine 14-tägige Quarantäne. Medien berichten, dass gestern Abend tausende britische Spanienurlauber von verschiedenen Flughäfen versucht hätten, noch schnell zurück nach Hause zu kommen, um die neuen Quarantäneregeln in letzter Minute zu umgehen.
Die Informationen waren das von Oliver Neuroth. Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte ja gestern bestätigt, dass Kalbitz kein Mitglied der AfD mehr ist. Er will vor einem Zivilgericht gegen diese Entscheidung vorgehen. Das hat er gestern noch einmal angekündigt. Heute gab er bekannt, dass er trotz der Annullierung seiner Parteimitgliedschaft weiter an der Spitze der Brandenburger Landtagsfraktion bleiben will. Daran habe sich rechtlich nichts geändert. Claudia Plass hat sich nach der gestrigen Entscheidung des Bundesschiedsgerichts der AfD heute in der Hauptstadt umgehört. Die Reaktionen auf den Ausschluss, muss man sagen, eher skeptisch.
An der grundsätzlichen Ausrichtung der AfD werde sich wohl wenig ändern, so beurteilen Vertreter anderer Parteien den Beschluss des AfD-Bundesschiedsgerichts, wonach der Rechtsaußenpolitiker Kalbitz weiterhin aus der Partei ausgeschlossen bleibt. CSU-Generalsekretär Blume etwa sagte der Welt am Sonntag, dies ändere nichts, vielmehr spreche es Bände, wie viele frenetische Unterstützer ein Rechtsextremer mitten in der AfD nach wie vor habe. Ähnlich die Reaktion aus der FDP. Für den FDP-Innenpolitiker Strasser ist der Ausschluss des AfD-Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg lediglich ein Feigenblatt. Am Charakter der Partei ändere sich dadurch nichts. Strasser sagte der deutschen Presseagentur, wenn es der AfD wirklich darum gehen würde, Rechtsextremisten konsequent aus ihrer Partei zu entfernen, wären Funktionäre wie Björn Höcke und dessen Anhänger längst ausgeschlossen worden. Dazu gäbe es in der AfD jedoch keinen politischen Willen. Die AfD, so Strasser, sei der parlamentarische Arm der Rechtsextremen in Deutschland. Kalbitz war einer der Wortführer des offiziell mittlerweile aufgelösten sogenannten Flügels in der Partei, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz mit knapper Mehrheit aus der Partei ausgeschlossen, mit der Begründung, dieser habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft unter anderem in der inzwischen verbotenen rechtsextremen heimattreuen Deutschen Jugend nicht angegeben. Ähnlich wie CSU und FDP bewertet auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Walter, die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts, die AfD bleibe eine rechtsextreme Partei, ob mit oder ohne Kalbitz, sagte er. Kalbitz selbst kündigte an, gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts zivilrechtlich vorzugehen. Das juristische Tauziehen um seine AfD-Mitgliedschaft wird damit voraussichtlich weitergehen.
Reaktionen auf den Ausschluss von Andreas Kalbitz aus der AfD von Claudia Plass waren das. Die Daten in den Polizeicomputern sind sensibel und es gibt klare Regeln, wie, wann und warum Polizisten auf die Datenbanken der Sicherheitsbehörden überhaupt zugreifen dürfen. Es muss einen dienstlichen Hintergrund geben. Auf solche Abfragen wird derzeit genauer geschaut, denn bei den 69 mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohmails, die in den zurückliegenden beiden Jahren an Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens gegangen sind, sollen auch interne Abfragen an Polizeicomputern vorausgegangen sein. Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio greift das genauer auf. Eine Umfrage bei Innenministerien zeigt nun, dass es in jüngster Zeit zahlreiche Verfahren wegen unberechtigter Datenabfragen gegeben hat.
Eine journalistische Fleißarbeit bringt es an den Tag. Über 400 Ordnungswidrigkeits-, Straf- oder Disziplinarverfahren sind seit 2018 in Deutschland eingeleitet worden, wegen unberechtigter Datenabfragen durch Polizeibeamte. Das ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag. Das Spektrum der 400 Datenabfragen ist allerdings weit gefächert. Es reicht, wie die Zeitung schreibt, von eher harmlosen Abfragen, etwa nach den Daten der Schlagersängerin Helene Fischer, bis hin zu harter Kriminalität. Dennoch finden die 400 Datenabfragen Beachtung, weil es seit 2018 bisher 69 bekannte rechtsextreme Drohbriefe an Politiker und Personen des öffentlichen Lebens gibt. Sie waren allesamt mit dem Absender NSU 2.0 unterschrieben und in Hessen zumindest ist in mindestens 3 Fällen erwiesen, dass die persönlichen Daten derjenigen, die bedroht wurden, zuvor von 3 unterschiedlichen Polizeicomputern abgefragt wurden. Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, hat selbst auch so eine Droh-E-Mail bekommen. Für sie sind diese Mails mehr als nur beunruhigend, betont sie im Interview der Woche im Deutschlandfunk.
Es ist natürlich eine bedrohliche Situation, weil wir leider wissen, dass es in der Vergangenheit schon an vielen Stellen nicht nur bei Drohungen geblieben ist, sondern dass dem auch Taten gefolgt sind. In dieser ganz konkreten Situation jetzt mit diesen Droh-E-Mails, die Gruppe oder diese Personen, die sich als NSU 2.0 selbst bezeichnen, geschickt hat, ist noch nicht geschehen. Heißt ja aber nicht, dass das nicht geschehen kann.
Mohamed Ali fordert deshalb eine konsequente und lückenlose Aufklärung und dies durch die Bundesanwaltschaft, die diese Fälle bislang nicht an sich gezogen hat.
Das ist natürlich dann wirklich beängstigend, wenn man sieht, dass es sozusagen eine Verbindung gibt, ausgerechnet in die Sicherheitsbehörden. Und hier wäre es wirklich ganz wichtig, dass das konsequent und lückenlos aufgeklärt wird.
Und zur Aufklärung gehört für die linken Fraktionschefin auch, dass zum Beispiel Bundesinnenminister Horst Seehofer seinen Widerstand gegen eine Studie über rechte Strukturen in den Sicherheitsdiensten aufgibt.
Das können wir uns jetzt einfach nicht mehr leisten,
betont die linken Politikerin, wobei es nicht darum gehe, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Die allermeisten Polizisten machten eine gute Arbeit.
Aber es ist dringend notwendig, da ohne Scheu das aufzudecken. Und dafür ist es natürlich notwendig, bereit dafür zu sein, entsprechend Studien auch durchzuführen. Sonst kann man ja gar nicht wissen, ist da ein Problem? Ja, ist wohl ein Problem. Das zeigt sich ja, wie groß ist das Problem und wie lösen wir das? Dafür muss ich die Bereitschaft haben, da entsprechend auch Nachforschung anzustellen.
Alles andere sei ein Augenverschließen vor der Realität, so Amira Mohamed Ali. Und das sei gefährlich.
Zahlreiche Verfahren wegen Datenabfragen der Polizei. Theo Gers berichtete darüber. Es ist eine der stark angenommenen Maßnahmen in dieser Corona-Zeit. Arbeitgeber können einfacher auf Kurzarbeitergeld zurückgreifen. Regierung und Bundestag haben zu Beginn der Krise ja diese Möglichkeiten für Kurzarbeit ausgeweitet und diese Regelung bereits auch einmal schon verlängert. Womöglich bleibt es auch bei dem leichteren Zugriff. Alfred Schmidt hat Informationen darüber.
Die Bundesregierung erwägt eine weitere Verlängerung der erleichterten Kurzarbeitsregelung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, sagte der Deutschen Presseagentur, er könne sich vorstellen, dass die erweiterten Möglichkeiten für Kurzarbeit verlängert werden. Heil sagte wörtlich, diese Möglichkeit habe ich per Rechtsverordnung, darüber werden wir im September entscheiden. Der Minister denkt dabei auch über Anpassungen der jetzigen Regeln nach. So sollen zum Beispiel alle, die längere Zeit in Kurzarbeit sind, Weiterbildungen bekommen können, um die arbeitsfreien Stunden sinnvoll zu nutzen. In der ersten Phase des konjunkturellen Einbruchs sei dies auch deshalb nicht gegangen, so der Minister, weil Weiterbildung aus Gründen des Infektionsschutzes nicht habe angeboten werden können. Wegen der Corona-Pandemie und dem nachfolgend verminderten Arbeitsaufkommen in der deutschen Wirtschaft hatten Bundesregierung und Bundestag im März den Weg freigemacht für einen erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Diese Regelung wurde bereits einmal verlängert und dabei auch ausgeweitet.
Alfred Schmidt über eine mögliche Ausweitung des erleichterten Zugangs zur Kurzarbeit. Die Vorstellung von Arbeitsminister Heil. Es sind nur noch 100 Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA und nicht zuletzt die andauernde Corona-Krise setzt dem amtierenden US-Präsidenten Trump ja ordentlich zu. Auch nach Umfragen sind die Chancen für Joe Biden gar nicht so schlecht, neuer Präsident zu werden. Nicole Markwald verfolgt den Wahlkampf in den USA. Wer wird das Rennen machen? Natürlich ein heiß diskutiertes Thema.
Für den Politkommentator James Carville steht schon länger fest. Donald Trump wird die Wiederwahl nicht schaffen.
There's no chance he's gonna be re-elected.
Unter keinen Umständen werde Trump wieder gewählt, ist sich Carville auf MSNBC sicher. Das verheerende Corona-Krisenmanagement, eine Arbeitslosenquote von gut 11%, soziale Proteste, die von Trump als purer Vandalismus abgestempelt werden. In den Umfragen liegt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden derzeit mit knapp 9 Prozentpunkten vorn. Selbst Swing States wie Pennsylvania, Wisconsin und Ohio sind aktuell keine sichere Bank für Trump. Und der schürt Angst, wie mit diesem Wahlspot, in dem eine alte Frau einen Einbrecher sieht und vergeblich die Nummer des Notrufs wählt.
Police control. Joe Biden said he's absolutely on board with defunding the police.
Joe Biden ist dafür, der Polizei das Geld zu streichen, heißt es in dem Video. Und es gibt keine Sicherheit im Amerika von Joe Biden.
I'm Donald J. Trump and I approve this message.
Allein im Juni hat Trump mehr als 50 Millionen Dollar in seine Wiederwahlkampagne gesteckt. Biden rund 36 Millionen. Der hat nun sein größtes Ass in die Spur geschickt, seinen ehemaligen Chef Barack Obama. Auf der Biden-Webseite wurde vergangene Woche ein 15-minütiges Gespräch der beiden veröffentlicht. Präsident Obama und Vizepräsident Biden, eine Unterhaltung mit Abstand. Über Trump sagte Biden, ich verstehe einfach nicht, warum er nicht in der Lage ist, nachzuvollziehen, was die Leute gerade durchmachen. Das unterscheidet ihn wesentlich von Trump. Er gilt als nahbar, freundlich, immer bereit für einen Schwatz oder Händeschüttler. Nur all das geht gerade nicht. Seiner Kampagne fehlen diese Bilder. Trump taucht schon von Amts wegen immer wieder im Fernsehen auf und setzt Themen. Immerhin werden die Wähler den direkten Vergleich haben bei den 3 Fernsehdebatten. Am 29. September sollen Biden und Trump erstmals aufeinandertreffen, dann wieder am 15. und 22. Oktober. Trump setzt große Hoffnung in diese direkte Auseinandersetzung. Seit Monaten schon sät er, 74 Jahre alt, Zweifel an der mentalen Fitness seines Herausforderers, 77 Jahre alt. Und er brüstet sich damit, wie gut er selbst bei einem Denktest abgeschnitten habe, den, so Trump, Biden wohl kaum schaffen würde. So habe er sich eine bestimmte Wortfolge merken und fehlerfrei wiedergeben müssen.
Like you'll go person, woman, man, camera, TV.
Ganz ohne Fettnäpfchen kommt allerdings auch die Kampagne von Joe Biden nicht aus. Zugeschaltet in eine der wichtigsten Frühstücksshows im Radio, die besonders bei schwarzen Amerikanern beliebt ist, sagte Biden im Mai, wenn du erst überlegen musst, ob du für mich oder Trump bist, bist du nicht schwarz. Ein Affront. Es entstand der Eindruck, dass Biden Stimmen der schwarzen Wählerschaft für selbstverständlich hält. Er entschuldigte sich. Wie nervös aber das Weiße Haus ist, zeigte sich vergangene Woche. Nach Monaten nahm Donald Trump die zwischenzeitlich abgeschafften Corona-Pressekonferenzen wieder auf. Er forderte in gesetztem Ton zum Tragen einer Maske auf, gab sich bedacht und konzentriert. Es ist der Neustart, der vielleicht zu spät kommt. Neben Joe Biden ist das Coronavirus der zweite Gegner, den Trump in den kommenden 100 Tagen bezwingen muss.
So lange ist es noch bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Nicole Markwald über den Wahlkampf. Und zu dem Thema können Sie auch einen Kommentar hören nach den 19 Uhr Nachrichten bei uns dann ab 19.05 Uhr. Der frühere SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel ist tot. Er starb heute im Alter von 94 Jahren in München, wo er mit seiner Frau zuletzt in einem Seniorenstift gelebt hat. Über Jahrzehnte hat Vogel die Sozialdemokratie geprägt. Das würdigte heute auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Hans-Jochen Vogel hat für Toleranz, Respekt und das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft gearbeitet und gekämpft, so Steinmeier. Frank Capellan blickt in seinem Nachruf noch einmal auf die Stationen des politischen Lebens von Hans-Jochen Vogel zurück.
Eines der größten Komplimente hat ihm einmal der eigene Bruder gemacht, Bernhard Vogel, der als Christdemokrat politisch einen ganz anderen Weg einschlug.
Ich erkenne neidlos an, dass er der gewissenhaftere, der gründlichere, natürlich auch durch das juristische Studium geprägt ist.
Hans-Jochen Vogel ist zeitlebens ein ordnungsliebender Pedant. Bei manchen Genossen ist er als Oberlehrer verschrien. Seine Klarsichthüllen gereichen ihm zum Spitznamen.
Da leide ich nicht drunter. Spitznamen kriegt da jeder. Der Herbert Wehner hieß Zuchtmeister, Helmut Schmidt hieß Le Feldwebel. War kein Problem.
In Göttingen geboren, tritt der Professorensohn 1950 mit 24 Jahren in die SPD ein. 10 Jahre später wird er der jüngste Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Er holt die Olympischen Spiele nach München, bleibt im Amt bis kurz vor der Eröffnung im August 1972.
Der Eindruck ist mir noch wie heute vor Augen, dieses wunderbare, farbige, sonnenüberstrahlte Bild.
Spiele aber, die von palästinensischem Terror überschattet werden. Als 4 Jahre später Deutschland von der Rote Armee-Fraktion terrorisiert wird, trägt Vogel wieder Verantwortung. Als Bundesjustizminister warnt er, wie Bundeskanzler Helmut Schmidt, davor, den Forderungen der Terroristen nachzugeben. Die Ermordung des von der RAF entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer gehört zu den schwersten Momenten seiner politischen Laufbahn.
Weiterarbeiten und nicht verzweifeln,
hat ihm der langjährige Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner einmal mit auf den Weg gegeben. Hans-Jochen Vogel ist ein Mann, der von Pflichtbewusstsein geprägt ist. 1981 wird er regierender Bürgermeister von Berlin. Der Rücktritt von Dietrich Stobbe hatte seine Partei in Nöte gebracht.
Und darum habe ich mich dann innerhalb weniger Tage bereit erklärt und habe gesagt, gut, ich bringe auch gewisse kommunale Erfahrung mit. Ich komme.
Ein Intermezzo, das nur 4 Monate währt. Vogel ist häufiger ein Lückenfüller. 1983 wird er Kanzlerkandidat der SPD, chancenlos gegen Helmut Kohl. Vogel wird Fraktionschef. Als Willy Brandt 4 Jahre später vom Parteivorsitz zurücktritt, ist er erneut gefragt. Wieder kam eine Aufgabe auf mich zu, sagt er später, die kein anderer übernehmen wollte. Deshalb sagte ich ja. Gegrämt hat er sich dennoch nie.
Ich habe mich wirklich nicht zu beklagen. Ich habe mich bemüht, mit den Menschen so umzugehen, dass das Bestand hat. Aber umgekehrt, auch mit mir ist man im Allgemeinen wirklich anständig umgegangen.
Vogel ist ein konservativer Sozialdemokrat. Mit der SPD-Linken kommt es immer wieder zu Grabenkämpfen, die durchaus robust ausgetragen werden, wie Gerhard Schröder später einmal bekennt.
Es gab Zeiten, da habe ich es dir nicht leicht gemacht. Dann gab es mal Zeiten, da habe ich einen Hintern tritt gekriegt. Musst du zugeben.
Was ihn bis ins hohe Alter auszeichnet, ist sein Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen das Vergessen der deutschen Vergangenheit.
Bin Jahrgang 26, bin selbst noch bei der Hitlerjugend gewesen, ich war Scharführer. Und nach 45 habe ich gelernt. Und eine Konsequenz aus dem, was ich gelernt habe, ist das nie wieder.
Den Absturz seiner Partei in den Umfragen verfolgt das sozialdemokratische Urgestein mit großer Sorge. Im Februar 2016 gesteht er in einem Gespräch mit unserem Sender zu seinem 90. Geburtstag ein, er verstehe nicht, warum die Leistungen der Sozialdemokraten in der Großen Koalition von den Wählern nicht honoriert würden.
Ich stehe da vor einem Rätsel. Im Übrigen, ich bin auch nicht nur ein Pedant, wie man mir ja oft nachsagt, sondern auch ein Optimist, im Grunde ein Optimist.
Hans-Jochen Vogel, nun ist er tot. Frank Kaplan blickte auf sein politisches Leben. Um 18.34 Uhr ist Astrid Ravol jetzt bei mir im Studio, denn es ist Zeit für den Sport und für den Fußball.
Ja, denn in diesen Minuten beginnt in der ARD Sportschau die Auslosung zur ersten DFB-Pokalrunde. Das ist in diesen Corona-Zeiten gar nicht so einfach und ganz schön speziell, erklärt Anke Feller, weil es eben noch einige offene Fragen gibt.
Viele Teilnehmer, 21 um genau zu sein, stehen noch gar nicht fest. Viele Mannschaften werden nach der Auslosung noch gar keinen Gegner haben, da steht dann nur ein Platzhalter, weil diverse Amateurmannschaften noch gar nicht ermittelt sind. Die Endspiele der Landespokale werden erst im Rahmen des Finaltags der Amateure ausgetragen und der ist erst am 22. August. Die jeweiligen Siegermannschaften kennen ihre höherklassigen Gegner also schon vorher. Das dürfte nochmal für zusätzliche Motivation sorgen. Außerdem geht es ja auch um viel Geld. In der letzten Saison hat jeder Pokalteilnehmer mindestens 120.000 Euro bekommen. Aber alle Amateurvereine, die potenziell mit dabei sein könnten in der ersten Hauptrunde des Pokals, die müssen bis Mitte August eine Heimspielstätte benennen und ein Hygienekonzept vorlegen, das mit den zuständigen Behörden abgestimmt ist. Das wird für den einen oder anderen Verein auch nicht ganz einfach werden.
Ja, und los geht's dann mit dem DFB-Pokal eine Woche vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison vom 11. bis 14. September 2020. Und die zweite Runde, die folgt dann kurz vor Weihnachten. Deutlich konkreter ist da schon die Trainersuche der TSG 1899 Hoffenheim geworden. Uli Hoeneß' Neffe, Sebastian Hoeneß nämlich, soll mit dem Fußball-Bundesligisten einig sein. Kerstin Eichhorn.
Nach SWR-Informationen war der Wechsel von Sebastian Hoeneß nach Hoffenheim schon vor einigen Tagen so gut wie fix. Jetzt herrscht angeblich endgültig Einigkeit zwischen dem neuen Cheftrainer und den Kraichgauern. Außerdem soll auch die Freigabe des FC Bayern vorliegen. Beim deutschen Rekordmeister hatte der 38-jährige Sohn des früheren Nationalstürmers Dieter Hoeneß mit der zweiten Mannschaft die Drittligameisterschaft gewonnen. In München stand Sebastian Hoeneß noch mehrere Jahre unter Vertrag. 2017 war er als Jugendcoach von RB Leipzig zu den Bayern gekommen. Nach der U19 hatte der frühere Jugendspieler des VfB Stuttgart mit dem Zweitteam der Bayern sein erstes Jahr als Trainer im Profifußball absolviert, mit maximalem Erfolg. Die TSG Hoffenheim wollte sich auf Anfrage von SWR Sport nicht zu den Spekulationen äußern. Nur so viel, an diesem Sonntag gäbe es nichts zu verkünden.
Die Saisoneröffnung der Handball-Bundesliga mit dem Supercup soll am 26. September stattfinden, vor Zuschauern. Zwischen 2.000 und 6.000 Fans können dann je nach Hygiene- und Betriebskonzept der Arena in Düsseldorf den THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt live sehen. Bis dahin versuchen die Rhein-Neckar-Löwen, ebenfalls die Handball-Bundesligisten, die Corona-Folgen in den Griff zu bekommen. Michael Bollenbacher.
Nach zahlreichen Corona-Infektionen bei Team und Trainer sind die Spieler zurück auf der Platte. Negativ getestet auch die aus dem Ausland zurückgekehrten Handballer. Leistungstechnisch fehlt noch was, weiß auch Rechtsaußen Patrick Grötzki.
Wir haben halt alle seit April zumindest nicht mehr Handball trainiert, seit März sogar kein Handballspiel mehr gehabt. Und diese handballspezifische Fitness, das ist schon noch mal was ganz anderes. Das kann man gar nicht so leicht simulieren, wenn man im Wald laufen geht oder andere Dinge macht.
Die Symptome während der Corona-Erkrankung bei Patrick Grötzki mild. Doch eines ist beim 31-Jährigen bis heute noch nicht ganz wiederhergestellt.
Der Geschmackssinn ist auch noch nicht so ganz 100%, würde ich behaupten. Mir wurde das so erklärt, dass es was Nervliches auch ist und dass es eben dadurch auch ein bisschen länger dauern kann.
Auch die Rhein-Neckar-Löwen arbeiten eng mit den Ärzten zusammen und haben laut Grötzki Präventivmaßnahmen getroffen, die beruhigen.
Alle, die positiv getestet wurden, die hatten aufgrund eben von Studien, die auch was von Langzeitschäden an Organen gesagt haben, dann nochmal einen separaten Test bei unserem Mannschaftsarzt, wo halt vor allem die Lunge kontrolliert wurde. Da war bei uns zum Glück bei allen ja alles wie beim Alten, weil wir das eben auch mit anderen Werten aus der Vergangenheit vergleichen konnten.
100% Leistung werden laut Trainer Martin Schwalb frühestens in 6 Wochen erreicht. Auch Schwalb war Corona-positiv. Vor 6 Jahren erlitt er einen Herzinfarkt.
Man wird immer wieder auch daran erinnert, dass man nicht genau weiß, was noch alles passieren kann. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich gute Hoffnung, dass in absehbarer Zeit Medikamente und Impfstoffe kommen, die dann auch vielleicht die Spätfolgen mit abdecken.
Für den 1. Oktober ist der Ligastart geplant. Fans sollen schrittweise zugelassen werden. Vorher geht's für die Rhein-Neckar-Löwen für den Leistungspush Anfang August erstmal ins Trainingslager. Ironischerweise nach Ischgl.
Die 6-malige Olympiasiegerin Isabel Werth war die überragende Reiterin beim Dressurturnier im österreichischen Achleiten. Die 51-Jährige kam am Wochenende bei 4 Starts zu 4 Siegen. Nachdem sie zum Auftakt mit Weihegold und Qantas jeweils einen Grand Prix gewonnen hatte, war sie auch heute im Grand Prix Special und in der Kür nicht zu schlagen. Und Topsprinterin Rebecca Haase hat beim Leichtathletik-Meeting in Regensburg die 100 Meter gewonnen und damit die DLV-Saisonbestzeit auf 11,11 Sekunden verbessert. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Dann auch wieder mit meiner Kollegin Astrid Ravol. Danke Ihnen bis hierhin fürs Zuhören. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Es folgt gleich, wie angekündigt, der geänderte Hintergrund zum Tode von Hans-Jochen Vogel. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.